Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich sehr darüber, heute wieder eine Folge mit meiner Kollegin Inga Fechner aufnehmen zu dürfen. Inga, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Franziska, ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein.
Ja, und es ist ja, wie ich finde, genau der richtige Zeitpunkt, um eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Denn mit kaum jemandem könnte ich ja besser über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, nämlich über den Automobilsektor. Wir wollen heute allerdings nicht auf den deutschen Automobilsektor schauen, sondern auf den US-amerikanischen. Denn dieser macht seit ein paar Wochen Schlagzeilen mit Streiks, die Mitte September eigentlich schon begonnen haben. Inga, wer genau ist denn da in Streik getreten und vor allem weshalb?
Ja, dieses Mal sind es die Beschäftigten in der Automobilindustrie. Dass in den USA gestreikt wird, ist nichts Neues. Spätestens seit Corona haben die Streiks aber auch wirklich an Häufigkeit zugenommen. Und jetzt haben wir eben diesen großen Streik im Automobilsektor. Wer streikt, das ist die United Auto Workers Gewerkschaft, und die bestreiken das erste Mal überhaupt drei Werke gleichzeitig, und zwar von den großen US-amerikanischen Autobauern Ford, General Motors und Stellantis. Stellantis, um es einmal einzuordnen, da gehören dazu Fiat, Chrysler, Peugeot, Opel, Maserati, Jeep oder Alfa Romeo, also wirklich ein großes Konglomerat auch an Marken. Und sie haben erst angefangen, diese drei Werke zu bestreiken von den drei Autoherstellern, und haben dann aber die Streiks ausgeweitet letzte Woche. Und zwar bestreiken sie jetzt auch von GM und Stellantis Teile- und Verteilerwerke. Ford wird nicht noch stärker bestreikt. Nur das ursprünglich bestreikte Werk wird weiterhin bestreikt, weil Ford der Gewerkschaft entgegengekommen ist. Aber die anderen werden jetzt doch sehr heftig bestreikt. Und eben nicht nur die drei Werke, wo einzelne Modelle gefertigt werden, sondern eben auch die Teilewerke, was dann auch größere Auswirkungen auf die gesamte Automobilbranche in den USA hat.
Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, Ford ist den Beschäftigten bzw. der Gewerkschaft entgegengekommen mit den Forderungen. Was sind denn die Forderungen? Also was fordert die Gewerkschaft denn, was jetzt diesen Riesenstreik, ja wirklich so ein sehr großer Streik, als Resultat hat?
Ja, das ist schon eine echte Hausnummer, das ist schon echt heftig. Deswegen ist es auch so medienwirksam, weil die Beschäftigten 40% mehr Lohn fordern. Und zwar 40% mehr über 4 Jahre verteilt und dabei 20% direkt, also ein Lohnanstieg von sofortigen 20% und insgesamt dann über die 4 Jahre 40%. Und die begründen das Ganze mit dem Kaufkraftverlust, der aufgrund der Inflation natürlich vorhanden ist. Dann aber auch aufgrund der Gewinne der Autokonzerne, die wirklich sehr stark profitieren konnten in den letzten Jahren. Dann auch, dass es beim Vorstand Gehaltsanpassungen gab. Und sie beziehen sich auch auf die Finanzkrise, weil da ja die Autobauer doch heftige Einbuße hinnehmen mussten, auch staatliche Hilfen in Anspruch nehmen mussten und da die Gewerkschaften den Arbeitgebern sehr stark entgegengekommen sind. Und diese finanziellen Verluste, die sie durch diese Finanzkrise erlitten haben, die möchten jetzt die Arbeitnehmer wieder ausgleichen. Und um es so ein bisschen in die Perspektive zu setzen, das COI-Gehalt ist laut dem Economics Policy Institute zwischen 2013 und 2022 um 40% gestiegen. Dagegen ist aber der durchschnittliche reale Stundenlohn von den Arbeitern in der Produktion um 19,3% gesunken. Also das ist natürlich klar, dass dann auch der Unmut bei den Beschäftigten wächst. Und es ist auch der Fall, dass seit 2007 eingestellte Arbeiter schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Sie möchten eben wieder die traditionellen Rentenpläne haben. Sie möchten auch gesundheitliche Vorsorge haben für Senioren, die noch den älteren Mitarbeitern zur Verfügung steht, aber eben nicht den Beschäftigten, die in jüngerer Zeit eingestellt wurden. Sie möchten, dass auch die Lebenshaltungskosten wieder angepasst werden. eben um die Arbeitnehmer vor steigenden Preisen zu schützen. Und sie möchten eben auch, dass die Löhne angeglichen werden, weil eben die neuen Arbeiter weniger verdienen als bereits schon länger in den Werken arbeitende Beschäftigte. Dann wollen sie auch noch kürzere Arbeitszeiten und sie wollen eine Jobsicherheit haben, weil natürlich das Elektrothema, wenn auch nicht ganz so stark forciert wird in den USA, wie es in Europa der Fall ist, aber trotzdem doch ein Riesenthema ist und die Arbeitnehmer sich auch davor fürchten, dass es zu Jobverlusten kommt, weil Elektroautos einfach weniger Komponenten brauchen und damit auch Jobs wegfallen können.
Ja, und wahrscheinlich auch, weil die generellen Aussichten, wirtschaftlichen Aussichten für die USA ja vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, sagen wir es mal so. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir hier aktuell für Deutschland sehen, dass wir denken nicht, dass sowohl Arbeitsplatzsicherheit gefordert wird, als auch sehr, sehr starke Lohnforderungen, aber dass eben Arbeitsplatzsicherheit in Zukunft bei den Verhandlungen auch doch nochmal eine verstärkte Rolle spielen wird. Nicht nur bei den Autoherstellern, sondern ganz generell. Aber zurück zur Automobilproduktion. Wenn jetzt diese drei Hersteller in einen Streik treten, dann hat das ja sicherlich auch indirekte Auswirkungen, wenn eben auch, wie du gerade gesagt hast, Vorleistungsgüter schon nicht produziert werden. Und diese drei Hersteller, die gerade eben bestreikt werden oder diese Werke, die halten ja zusammen einen Anteil von mehr als 40% an den gesamten Pkw-Verkäufen in den USA. Gibt es schon Schätzungen beispielsweise dazu, inwiefern dieser aktuelle Streik bzw. eben seine Auswirkungen auf die Produktion dann die US-Wirtschaft beeinflussen?
Also das ist natürlich immer so ein bisschen Schätzung, das ist selber gesagt. Wie genau die Auswirkungen sind, kann man immer erst im Nachhinein sehen. Es gibt eine Gruppe, die Anderson Economic Group, die hat mal jetzt so eine Schätzung aufgestellt, dass wenn 10 Tage gestreikt werden würde, das 5 Milliarden Dollar kosten würde. Eben wenn nicht nur die Werke nicht mehr produzieren können, diese drei Werke, das wäre jetzt nicht so eine große Sache, aber weil jetzt eben auch der Streik ausgeweitet wurde, eben auch auf die Verteiler und die Teilewerke, und dann betrifft es eben nicht nur die Autohersteller, sondern es betrifft auch die Zulieferer, es betrifft auch die Händler. Die Händler auch insofern, als dass jetzt nicht auf einmal keine Autos mehr bei den Händlern zu finden sind, das ist natürlich nicht der Fall. Die Autohersteller produzieren ja auch sehr viel im Voraus. Aber die Händler beziehen natürlich Reparaturteile von den Autoherstellern. Und wenn sie die nicht bekommen können, dann haben sie natürlich direkte Einbuße, weil sie eben auch nicht die Autos reparieren können. Und so, um das in den Gesamtkontext zu setzen, also diese 5 Milliarden Dollar, die würden jetzt zu einem Bruttoinlandsproduktverlust von 0,02% führen. Das ist jetzt erstmal nicht gigantisch. Aber je länger der Streik eben andauert, desto höher ist natürlich dann auch der Ausfall. Und die Automobilhersteller und auch die Zulieferer, die entlassen jetzt natürlich auch temporär Leute. In den USA haben wir dann eine andere Arbeitsmarktdynamik. Da haben wir ja mehr dieses Hire-and-Fire-Konzept, sodass man eben auch sehr viel schneller auf so Ad-hoc-Sachen reagieren kann. Und infolge der Streiks führt das dann natürlich dazu, dass tatsächlich Leute temporär entlassen werden. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr robust in den USA. Beispielsweise hatten wir die Zahlen für die Arbeitslosenunterstützung, die von Arbeitnehmern, die neue Anträge gestellt hatten. Die war gerade erst auf einem 8-Monats-Tief. Also es ist jetzt nicht so, dass hier jetzt irgendwie direkte heftige Konsequenzen gefordert werden. Und die Automobilindustrie macht natürlich auch nicht die gesamte Wirtschaft in den USA ab. Aber da dürften die Anträge zunehmen auf Arbeitslosenunterstützung, zumindest eben temporär. Und eine Sache, die aufgrund dieser Lohnforderungen, wenn die jetzt natürlich durchgesetzt werden, auch in Gang kommen könnte, ist dann diese Lohnpreisspirale, wovor die Wirtschaft, wovor auch die Zentralbanken letztlich Angst haben. Also dieser wechselseitige Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Preise als Folge von Lohnsteigerung und dann eben wieder der Löhne als Folge von Preiserhöhungen. Und wenn wir jetzt tatsächlich annehmen, dass die bestreikten Werke die Preise oder die bestreikten Automobilhersteller die Preise infolge höherer Löhne erhöhen würden, dann könnte das einen ordentlichen Durchschlag auf den Markt haben. Denn du hast ja gesagt, die drei Firmen sind für 40% der verkauften Autos in den USA zuständig. Und sie sind aber auch für 60% der meistverkauften Autos in der Top 10 zuständig. Also das heißt, wenn wir uns die meistverkauften Autos in den USA angucken im letzten Jahr, dann war das mit der Nummer 1 Ford, ein Modell von Ford. Ford wird bestreikt. Dann Nummer 2 ist Chevrolet, da wird GM bestreikt. Dann RAM, der gehört zum Fiat Chrysler Konzern, wiederum zu Stellantis, wird bestreikt. Dann kommt Toyota und Tesla. Okay, die werden nicht bestreikt, weil sie keine Gewerkschaft haben. Und dann kommt aber wieder GMC, gehört zum General Motors Konzern, wird bestreikt. Honda, Toyota nicht bestreikt. Und auf Platz 10 ist dann wieder Jeep, gehört zu Stellantis, wird auch bestreikt. Also, da ist natürlich dann die Durchschlagkraft vorhanden, weil wenn die Automobilhersteller jetzt tatsächlich höhere Preise durchsetzen würden, dann würde das relativ heftig die Top 10, also die beliebtesten Modelle der Amerikaner, könnte es dann treffen. Und wenn sie dann natürlich an ihren Lieblingsautos festhalten wollen und die Modelle mit Preisaufschlägen versehen werden sollten, dann trifft im Zuge dessen, also im Zuge der höheren Lohnforderungen, sollten sie durchgesetzt werden, wenn dann höhere Preise folgen, das auch tatsächlich die breite amerikanische Schicht.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also das sind ja auch natürlich wirklich, wirklich Hausnummern, muss man echt sagen, Lohnforderungen von 40%, um die es da geht. Wir hatten hierzulande ja auch schon für unsere Verhältnisse deutliche Lohnforderungen, die waren aber alle weit entfernt von 40%. Ja, also wir bleiben gespannt, was da noch passiert, vor allem, weil es ja jetzt auch mit den Wahlen, die nächstes Jahr in den USA anstehen, sicherlich auch ein sehr politisches Thema sein wird, ne? Also wahrscheinlich wird man allein deswegen davon viel hören.
Ja, definitiv. Das haben wir ja auch die Woche jetzt schon gesehen. Präsident Biden hat ein Werk besucht, die Streikenden unterstützt. Donald Trump hat dann auch ein Werk besucht. Also da ist wirklich, der Wahlkampf ist wirklich voll im Gang. Und das ist eigentlich faszinierend insofern, als dass das ja wirklich nur eine kleine Summe der ganzen Arbeiter in den USA ausmacht und auch diese Streikgewerkschaft wirklich nur eine kleine Anzahl der arbeitenden US-Beschäftigten repräsentiert. Also diese United Auto Workers Gewerkschaft hat 372.000 Mitglieder. Das ist jetzt wirklich wenig, wenn man das auf die ganzen US-Beschäftigten rechnet. Aber kann man natürlich ein super schönes gesellschaftliche Sache draus machen, ne? Immer dieser Konflikt zwischen den Blue Collar Workers und den White Collar Workers. Also Blue Collar Workers, das sind eben die produzierenden Beschäftigten, die auch immer noch, sagen wir mal, mit den Händen arbeiten versus White Collar, die im Büro sitzen. Diese Farben kommen historisch gesehen daher, dass die Arbeitnehmer Hemden getragen haben, eben entweder mit blauer Farbe oder mit weißer Farbe. Und die Präsidenten bzw. Herausforderer, Republikaner, Demokraten machen das wirklich tatsächlich zu diesem riesen Wahlkampfthema, ne? Weil einfach jahrzehntelang auch die Löhne stagniert sind für die Arbeitnehmer mit gerade niedrigem und mittlerem Einkommen. Auf der anderen Seite haben die reichsten Amerikaner wirklich auch ihren Reichtum vermehren können. Die Unternehmensgewinne sind in die Höhe geschnellt und die Arbeitnehmer wollen jetzt einfach einen größeren Anteil an den Gewinnen. Und das Ganze ist so ein bisschen auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Also seitdem sind die Streiks wirklich wieder angezogen. Wir hatten 21 viele Streiks. Da wurde auch der Striketober ausgerufen, der 22 weiterging, wahrscheinlich auch dieses Jahr weitergehen wird. Und da kann man natürlich ein schönes Wahlkampfthema draus machen, auch wenn es relativ wenige Arbeitnehmer in dem Sinne tatsächlich betrifft, aber medial definitiv sehr wirksam.
Ja, also wirklich interessant, generell natürlich immer interessant für uns von hier zu beobachten, wie Wahlkampf in den USA passiert. Aber das wird im Laufe der nächsten Monate sowieso nochmal ein wichtigeres Thema oder ein aktuelleres Thema auch für uns werden. Und wir bleiben heute auch einfach mal in den USA, wechseln allerdings das Thema und gehen von der Produktion in den Handel beziehungsweise in die Handelsstraßen. Wir haben uns im letzten Jahr ja bereits über die Wasserstände des Rhein unterhalten, was der für die Wirtschaft hier in Deutschland bedeutet, was Niedrigwasser für uns bedeutet. Das US-amerikanische Pendant zum Rhein ist so ein bisschen der Mississippi. Wie ist denn aktuell dort die Wasserstandslage?
Katastrophal. Also auch schon seit mehreren Wochen. Es ist viel zu wenig Wasser im Mississippi vorhanden. Und das ist nicht nur ein Thema, das es dieses Jahr gibt, es war auch ein Thema, das es letztes Jahr gab. Was ist die Folge von niedrigen Wasserständen? Es gibt eine Produktionsverlangsamung. Dann können Waren auf den Flüssen nicht transportiert werden. Kraftwerke sind direkt betroffen. Also einzelne Industriezweige werden davon wirklich hart getroffen. Zu nennen sind da chemische Industrie, Landwirtschaft, aber natürlich dann auch alle Industriezweige, die beispielsweise Kohle oder Stahl zur Weiterverarbeitung benötigen. Warum die? Weil die Güter oftmals über oder auf Flüssen transportiert werden. Also das ist wirklich heftig, nimmt auch zu, ist jetzt auch kein neues Thema, genauso wie Streiks kein neues Thema ist, aber Streiks und Niedrigwasserstände werden uns definitiv in den nächsten Jahren doch verstärkt begleiten, einfach weil die Auswirkungen immer mehr zunehmen und wir eben auch dieses Klimawandel-Thema haben, was natürlich auch immer wieder mehr zunimmt. Dann auch wieder, um nochmal die Brücke dazu schlagen, Wahlkampfthema ist. Es geht natürlich auch dann gerade in den USA um die ganze Klimadebatte. Ist das wirklich so eine große Sache? Befürworter vom Klimawandel, also vom Angehen des Klimawandels, die Folgen müssen angegangen werden, Trump auf der anderen Seite nicht, wieder ein großes Wahlkampfthema. Aber wir sehen einfach, Klimawandel ist eine Tatsache. Hitze nimmt zu, extremes Wetter nimmt zu, Dürren nimmt zu und im Zuge dessen eben auch Niedrigwasser. Und das belastet die Produktion enorm. Für 2022 gab es eine Schätzung, dass die Produktionsverlangsamung in den USA einen wirtschaftlichen Aktivitätsverlust in Höhe von 20 Milliarden Dollar zur Folge hatte. Also das ist schon eine große Hausnummer und nicht nur in den USA, sondern eigentlich weltweit sehen wir, dass es definitiv zunimmt.
Und gibt es denn eine Alternative jetzt, wenn wir bei den Wasserstraßen bleiben, um praktisch die Güter nicht mehr hauptsächlich oder zu großen Teilen übers Wasser zu transportieren, sondern beispielsweise kann man das ganz einfach umlagern auf die Straße oder auf die Schiene?
Nee, das ist nicht mal eben ganz so einfach möglich, weil es sich oft um schwere Güter handelt, um sperrige Güter. Und dafür sind Wasserstraßen einfach praktischer. Man kann es natürlich als Notlösung machen. Aber jetzt mal eben das alles umzustellen, nee, weil auch tatsächlich, ein Thema auch der letzten Jahre, wir beispielsweise immer noch nicht genug Lkw-Fahrer haben. Auch nach wie vor ein Riesenthema. Lkw-Fahrer haben auch gestreikt. Da sehen wir wahrscheinlich auch noch was in den nächsten Monaten, Jahren. Bleibt auch ein Thema. Aber was man machen kann, ist eben, dass man auf andere Schiffe ausweicht. Also seine Schiffsflotte in Angriff nimmt, umrüstet und da helfen dann sogenannte Flachbodenboote, die, wie der Name sagt, sehr viel flacher im Wasser liegen als herkömmliche Binnenschiffe und die können dann bei niedrigem Wasserstand eben noch fahren, um eben das zu umgehen, dass die herkömmlichen Schiffe beispielsweise gar nicht fahren dürfen oder eben, dass nur geringere Mengen als üblich zugeladen werden dürfen. Aber ist natürlich eine große Investitionssache, die dann eben auch die Anbieter, die Transportanbieter sich auch überlegen müssen, inwieweit das Niedrigwasser das Geschäft schädigt und wie weit das dann eine Alternative sein kann.
Also auch Wetter, ein Punkt, den wir, glaube ich, vor einigen Jahren noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten, für unsere Prognosen und für das, was ansonsten wirtschaftlich so auf der Welt passiert.
Ja, Franziska, die Heizsaison steht ja bei uns bald vor der Tür, auch wenn es jetzt gerade nochmal sommerliche Temperaturen gibt. Was hält denn der Winter dieses Mal jetzt für die deutsche Wirtschaft bereit? Wie sieht es denn in der Eurozone aus mit den Gasspeicherständen? Was erwartet uns denn da vom Wetter her?
Ja, wir sind ja nicht mehr nur Volkswirte. Wir sind ja jetzt auch Wettermenschen. spätestens seit dem letzten Jahr, als wir gelernt haben, dass dank des milden Winters es der deutschen Wirtschaft dann doch nicht ganz so schlecht gegangen ist im Winter, wie zunächst befürchtet, weil eben der Winter so ein milder war, dadurch die Gasspeicher gut gefüllt geblieben sind, die Spekulation über eine mögliche Engpassversorgung, Versorgungsengpässe ja, die haben sich gelegt, dadurch haben sich auch die Energiepreise wieder ein bisschen beruhigt. Und das alles hat eben der deutschen Wirtschaft geholfen. Und jetzt ist es natürlich so, dass man natürlich jetzt sich fragt, wo die Heizsaison vor der Tür steht, auch wenn man es gerade sich wirklich nicht gut vorstellen kann. Wir haben einen sehr schönen Spätsommer. Aber am 1. Oktober beginnt die. Und ja, jetzt, wenn man mal auf die Gasspeicherfüllstände schaut, das sieht super aus. Also wir waren jetzt die Tage bereits bei 95%. Das ist das Ziel, was eigentlich für den 1. November vorgesehen ist. Also wir konnten viel Gas einspeichern. Das heißt, wir gehen, was das betrifft, mit einem ganz auf einem guten Fuß in die Heizsaison. Und was aber in den letzten Monaten eigentlich auch immer schon zur Debatte stand, war, wie sich dieser Winter entwickelt aufgrund des Wetterphänomens El Niño. Und das haben wir uns in dieser Woche im Chart of the Week mal angeschaut, wie in den letzten El Niño-Wettern das Wetter in Deutschland ausgesehen hat. Da lässt sich gar nicht so ein richtig klares Bild zeichnen tatsächlich. Wer sich das genau anschauen möchte, kann sich den Chart auf unserem Blog, Carsten Pscheskis Blog, einmal anschauen. Aber ganz prinzipiell gehen die Wetterexperten aktuell von einem eher zu warmen Winter aus. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Wettervorhersagen jetzt so weit in die Zukunft wirklich ähnlich herausfordernd zu prognostizieren sind, wie im aktuellen Umfeld Inflation und Wirtschaftswachstum. Ja, aber wäre für Gasspeicherfüllstände und Gaspreise nicht schlecht, wenn es wieder ein milder Winter werden würde, denn das könnte auch bedeuten, dass die ohnehin schon gebeutelte deutsche Wirtschaft in den Wintermonaten nicht noch zusätzlichen Belastungen ausgesetzt sein würde.
Ja, hoffe ich sehr drauf. Ich habe den Gasanbieter gerade gewechselt, ein bisschen niedrigere Preise mitgenommen. Ich hoffe, das hat sich gelohnt und dass ich auch trotz niedrigeren Preisen nicht ganz so viel heizen muss und mehr für die dann anstehenden Weihnachtsgeschenke ausgeben kann, wobei das ja noch ein bisschen in der Zukunft liegt.
Das liegt noch ein bisschen in der Zukunft, aber man kann ja nie früh genug vorbereitet sein. Haben ist immer besser als brauchen.
Richtig.
Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, Inga.
Danke dir, Franziska.
Und vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Und ansonsten freuen wir uns auch schon wieder auf die nächste Woche. Tschüss!